wenn es meinen Beruf nicht gäbe, der mir das relativ lang untersagt hat, quasi, dass ich nicht offen schwul sein kann, bin ich ja in einer Zeit groß geworden, in der ich frei homosexuell schon immer leben konnte. Ne? Mhm. Das heißt, ich hatte alle Freiheiten. Und wir spüren ja gerade, wie einem die Freiheiten wieder genommen werden.
Hallo, hier ist Johannes Kram mit dem Queerkram-Podcast, präsentiert von queer.de. Unser Motto ist hier, wir sind alle gleich, aber wir sind auch alle anders. Und ja, ich glaube, dass wir uns alle etwas zu sagen haben.
Schon bevor sich der heute 32-jährige Schauspieler Yannick Schümann 2020 auf spektakulär unspektakuläre Weise outete, war er schon Teil der queeren Kultur. Durch seine Rolle als Teenager Nikolas in Jakob M. Erwers Film Die Mitte der Welt, der Verfilmung des Romans von Andreas Steinhöfe, wurde er zu einer der wenigen, aber so wichtigen Identifikationsfiguren in den wenigen, aber ja so wichtigen guten deutschsprachigen Coming-out-Filmen. Im Film spielte er das Love Interest von Phil, gespielt von Louis Hoffmann, und wohl nicht nur Phil wünschte sich damals, dass so ein Typ schwul oder bi sein könnte. Spektakulär war das Coming-out von Yannick dann später, weil man sich genau von so jemandem, also einem jungen, unstrittig gut aussehenden, vielversprechenden Schauspieler, dessen angenommene Heterosexualität ja niemand in Frage stellte, so sehr hoffte, dass so jemand auch mal schwul oder bi sein könnte. Und unspektakulär, weil es nur aus einem Instagram-Foto mit ihm und seinem Freund und einem Herzchen bestand. Sein Coming-out war auch deshalb so bahnbrechend, weil es eines der damals wichtigsten Argumente gegen Schauspieler-Coming-outs widerlegte, nämlich, dass man offen schwulen Schauspielern nicht abnehmen würde, als, ja, so heißt das in Filmkreisen, als heterosexuelles Love Interest akzeptiert zu werden. 3 Staffeln als Kaiser Franz Josef in der RTL-Historienserie Sissi, gedreht nach seinem Coming-out, bewiesen sehr deutlich das Gegenteil. Lange vor Kaiser Franz Josef war er schon Mozart, mit 9 Jahren im Mozart-Musical in einer Kinderrolle. Damals begann nicht nur seine Schauspielerkarriere, sondern auch seine große private Leidenschaft für das Musical. Yannick Schümann nutzt seine Beliebtheit, um auf wichtige Themen aufmerksam zu machen, bei denen andere gerne wegsehen. Wie etwa in der ZDF-Doku Verbotene Liebe, queere Opfer der NS-Diktatur, in der er die Geschichte des KZ-Überlebenden Rudolf Bratzler nachspürt. Und zusammen mit Maren Kreumann ist er Teil einer der wohl wichtigsten Momente der deutschen queeren Erinnerungskultur. Als der Bundestag 2023 am Auschwitz-Gedenktag erstmals der homosexuellen NS-Opfer gedachte und Maren Kreumann mit einer Rede Mary Pünya und Yannick Schümann mit seiner Rede an Karl Gorath erinnerte. Auch in seinem neuesten Projekt, einem Hörspiel nach dem Roman 1984 von George Orwell, geht es um Diktatur, Zermürbung und Verfolgung. Seit Anfang November ist diese aufwendig produzierte und wirklich ergreifende Fassung bei Audible verfügbar. Yannick spielt die Hauptfigur Vincent Smith, die den Widerstand probt. Es gibt also viel zu besprechen mit Yannick Schümann. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo Yannick.
Hallo, ich grüße dich.
Also erstmal Respekt, du hast gestern Abend den Deutschen Musical-Theaterpreis moderiert, du hast getanzt, du hast gesungen sogar, du hast gespielt und wie gesagt moderiert, du hast wahrscheinlich auch gefeiert. Wie viel Disziplin erfordert das, am nächsten Morgen aufzustehen und in so eine ganz andere Stimmung, aus einer ganz anderen Spannung rauszukommen und über ein ganz anderes Thema zu sprechen?
Ganz viel. Ich weiß auch noch nicht wirklich, wie ich das anstelle. Gucken wir mal, wie ich mich hier schlage. Man muss dazu sagen, ich war ganz selten in meinem Leben so aufgeregt wie gestern. Mhm. Es war schon keine schöne Aufregung mehr.
Okay.
Ich habe es trotzdem genießen können.
Okay, wir reden später noch beim Musical.
Ja.
Das will ich auch nochmal genauer hören. Aber was macht man dann danach? Ist man denkt man, jetzt
feiern.
Kann ich das nicht
machen? Ich sitze jetzt hier, ich habe mich sehr auf diesen Interviewtag gefreut. Ich liebe das, auch die Produktion, über die wir später noch sprechen. Ich habe mir trotzdem nicht nehmen lassen, gestern 1 oder 2 Gläser mit Leuten zu trinken und auf den gestrigen Abend anzustoßen. Und vielleicht hätte es 1 Glas weniger sein sollen.
Klingt zumindest nicht so, das scheint ja auch Teil der Professionalität zu sein.
Das ist sehr gut, nicht, dass hier gerade keine Kamera läuft.
Dass man das nicht mehr. Hörspiel. Was ist leichter an einem Hörspiel als einem Arbeiten vor der Kamera und was ist schwieriger?
Also, generell am Hörspiel oder an 1984, weil das sind generell, für mich nochmal unterschiedliche Dinge. Also, was ich schön finde, was die Arbeit erleichtert, ist, dass ich wenn ich nur in einem Raum stehe mit einem Mikrofon, mit meinem Körper machen kann, was ich will, mein Gesicht verziehen kann bis ins Unendliche und mich niemand dabei filmt und es einzig und allein darum geht, dass die Stimme am Ende die Emotionen überträgt, die sie übertragen soll. Und da ist es ganz hilfreich, manchmal seinen Körper einzusetzen, um das zu unterstreichen für sich, ne? Das könnte ich niemals vor der Kamera tun, weil vor der Kamera, so würde ich nie vor der Kamera spielen, so groß. Und das ist das Besondere im Hörspiel, dass es am Ende nur um die Stimme geht und wir aber als Sprecher und Sprecherin die Möglichkeit haben, unseren Körper mit als Hilfe einzusetzen. Und was ist schwieriger? Eigentlich auch genau das, dass wir nur die Stimme haben, um Gefühle zu übertragen und Geschichten zu erzählen. Wir haben nicht die Möglichkeit, das durch Mimik zu unterstreichen oder durch Kostüme oder durch Settings oder ja, durch Körper, Haltung und Bewegung. Das ist so Fluch und Segen in einem.
Ich entschuldige mich schon mal für den unangenehmen Teil, der die nächste Frage vielleicht beinhaltet. Ist das so ein Klischee oder vielleicht ist es gar kein Klischee, dass Schauspieler, die als objektiv attraktiv gelten, dass die es auch oft schwerer haben, weil dauernd das betont wird. Es gibt auch bei dir selten Medienbericht, wo das nicht irgendwie zumindest angedeutet wird. Ist dann so ein Hörspiel auch eine Challenge und eine Möglichkeit zu zeigen, hey, ich brauche mein Gesicht gar nicht für meinen Job?
So habe ich das noch nie gesehen. Das stimmt, was ich auch noch nie, also klar, man hört es einfach oft, ne, dass das Aussehen kurz einmal Thema ist und dann geht es um das, was man eigentlich macht.
Aber es klagen ja auch viele Schauspielerinnen darüber, dass dann so gar nicht auf ihre Kunst, auf ihr Können
genau, oft das ist das absolut deutsche Problem. Und es ist ganz, ganz schlimm und dem war ich auch ausgesetzt schon und habe dann irgendwann gedacht, das war der Anfang, warum ich angefangen habe zu studieren, weil ich dann dachte, ach, das ist mir jetzt egal. Also ich will jetzt nicht auch, dass die ganze Zeit das Aussehen thematisiert wird oder dass Leute sagen, nee, die Rolle bekommst du nicht, weil XY. Weil in den Staaten ist das ja nicht so. Also da gibt es einfach, da spielt es keine Rolle, wie man aussieht. Da gibt es auch hochattraktive Leute, die wahnsinnig, wahnsinnig krasse Charakterrollen spielen. Ich meine, guck dir mal Zendaya an oder generell Euphoria, Jacob Elordi. In keinem Interview steht irgendwie der wahnsinnig gut aussehende Jacob Elordi spielt das und das. Es steht einfach nur Jacob Elordi.
Schon, oder?
Nee, es ist wirklich anders. Und diese Rollen oder Sydney Sweeney, die würde wahnsinnig große Schwierigkeiten haben, in Deutschland Rollen zu bekommen. Zendaya ist einfach so unfassbar hot und spielt die krassesten Charakterrollen. Und da können wir uns irgendwie noch was abgucken.
Jetzt 1984 ist ja nicht irgendein Buch. Es ist einer von den Büchern, wo man sagt, das sollte jeder mal gelesen haben.
Ja.
Hattest du es vorgelesen?
Ja. Und nicht in der Schule. Es war nicht, es stand nicht in meinem Lehrplan. Nein, naja, das kommt ja darauf an, was gerade im Lehrplan steht. Ja. Ne? Ich habe in Hamburg Abi gemacht und damals habe ich es nicht in der Schule gelesen. Aber ich habe es dann auch schon länger her. Ich glaube, ich habe es so vor 10 Jahren oder so gelesen.
Und als dann die Anfrage kam, dachtest du, wow, das ist ein harter Brocken? Oder hast du direkt gesagt, das möchte ich gerne machen?
Sowohl als auch. Ich habe die Anfrage bekommen und sofort gedacht, das möchte ich auch, ohne überhaupt zu wissen, um was für eine Version es sich hier handelt. Weil die Version, die wir aufgenommen haben, ja auch noch so besonders ist. Ich wollte das sofort machen. Im gleichen Atemzug dachte ich, oh shit, das ist echt ein großer Brocken. Mal gucken, wie das klappt. Und dann habe ich mir die englische Version angehört, die ja auch kürzlich erst erschienen ist. Und hab mich wiedergefunden in quasi einem Film, aber ich habe nur ein Hörspiel gehört. Und das war das krasseste Hörerlebnis. Es ist ein immersives Hörerlebnis.
Es ist wahnsinniges Sounds.
Ich habe das noch nie so vorher gehabt. Und wenn man das mit guten Kopfhörern hört, hat man einfach wirklich 3,5 Stunden andere Realität.
Das ist auch selten, dass sowas so aufwendig gemacht wird.
Ja,
ne?
Ja.
Hat man da Angst, es zu vermasseln, nach dem Motto, das ist jetzt ein Projekt, auf das viele Leute gucken werden? Und
ja, ich habe, wenn ich drehe, gab es ein paar Rollen, aber nur eine Handvoll Rollen, bei denen ich, nachdem die letzte Klappe fiel, kurz emotional zusammengebrochen bin.
Sagst
aufgrund
du welche?
Aufgrund von, das letzte Mal war Franz erste Staffel, also Sissy. Weil ich das während der Dreharbeiten zum Glück nicht spüre, weil das würde alles erschweren, aber ich, nachdem die letzte Klappe gefallen ist, gespürt habe, was für ein Druck von meinen Schultern fällt und mir dann erst bewusst wird, krass, wenn man nicht funktioniert, dann wird die Serie nicht funktionieren, weil wenn Sissy und Franz in Sissy nicht, ne, funktionieren, dann ist die Serie für die Tonne.
Man sieht ja täglich am Dreh, was das für ein Riesenaufwand ist, was das für ein Riesengeld ist, was das für eine Riesenerwartung
ist. Und auch, ich meine, man ist das Gesicht der Serie und diesen Druck spüre ich zum Glück nicht, während ich drehe, aber den habe ich dann im Anschluss gespürt. Und hier hatte ich den
Druck. Darf ich kurz fragen, ist das Angst, dass es nicht gut war? Ja, oder?
Unter anderem.
Ja. Oder ist es auch das, oh, was habe ich hier für eine Verantwortung oder werde ich dem gerecht? Weil das ist ja eine wirtschaftliche Geschichte, ja?
Auch das. Man weiß, man wird für einen großen Sender das Gesicht, man wird plakatiert in ganz Deutschland. Es ist Angst, dass es nicht gut war. Man dreht nicht chronologisch. Das heißt, man nimmt sich vor, am Ende guckt man die Serie und man muss einen emotionalen Bogen und eine Entwicklung der Figur erkennen. Dadurch, dass wir aber nie chronologisch drehen, denkt man sich, geht das alles auf, ne, wenn ich... was ich mir da gebaut habe. Da kommt alles zusammen.
Und beim Hörspiel hast du ja gewisse dramaturgische Effekte nicht, die du eben beim Film hast, wo du eben mit Bild und Schnitten und so weiter ganz viel anderes machen kannst als beim Hörspiel. War dann die Angst größer auch sogar?
Also das, was es beim Hörspiel natürlich ein großer Unterschied ist, der Zeitaufwand. Ne? Man dreht eine Serie 4 Monate und einen Film 1,5 Monate. Und hier für das Hörspiel stand ich 1 Woche im Studio. Was ich anfangs meinte, dass ich beim Film diesen Druck nicht spüre, der wird mir von keiner Person aufgedrückt. Ne? Den baue ich mir selbst auf. Okay. Bei 1984 hatte ich mir selbst Druck gemacht. Aber das liegt vor allem auch daran, dass ich so ein wahnsinnig großer Fan von diesem Original bin, von der englischen Version. Und das, was Andrew Garfield da spricht, ist so fantastisch gut. Und ich hatte da einfach Angst, dass ich dem nicht gerecht werde. Aber vielleicht ist es auch genau das, was man braucht.
Ist es gerade in der heutigen Zeit besonders wichtig, dieses Buch zu machen? Ich meine, man sagt, es ist immer aktuell, es ist immer eine Warnung und es ist irgendwie zeitlos. Aber hattest du das Gefühl, in der Welt, in der du gerade lebst, ist es nochmal ein anderer Punkt, als du es gesprochen hast, als du dich vorbereitet hast? Oder ging es dir gar nicht so in die Aktualität?
Sondern doch, natürlich. Ich meine, das bleibt nicht aus. Ne? Ich glaube, das, was du gerade sagtest davor, ist einfach entscheidend. Dieses Thema, also 1984, der Stoff wird nie nicht aktuell sein. Jetzt gerade passieren ganz komische Dinge auf der Welt. Deswegen kommt einem das nochmal aktueller vor.
Auch in diesen Tagen, also wenn man sowohl Putin, also diese ganze Neusprech, was ja in George Orwells Buch so erklärt worden ist, also die Absurdität, dass das Gegenteil von Sachen die Wahrheit ist, Freiheit ist Sklaverei, wo man ja auch an Putin denken kann, der sagt, das Gay Europe, das freie Europa ist eigentlich das Schlimme, was die Menschen einengt oder mit Trump, Unwissenheit ist Stärke, wo wirklich egal ist, was die Realität ist und was man weiß. Ich finde, es hat auch so ganz, ganz konkrete Vorbilder oder Nachbilder in der heutigen Zeit, auf die ja George Orwell gar nicht gekommen sein kann. Der konnte ja viele Sachen gar nicht vorausahnen. Das ist ja einfach krass.
Der konnte sie nicht vorausahnen, aber trotzdem hat er es geschafft. Ne? Also Ende der 40er Jahre wurde das Buch geschrieben. 40 Jahre später, spielt 40 Jahre später so. Und jetzt haben wir wieder 40 Jahre später und es ist einfach super aktuell. Das ist unfassbar, was der mit dieser Geschichte ins Rollen gebracht hat.
Ich bin anders als du vor 1984 geboren worden. Das heißt, für mich war 1984 tatsächlich eine Zukunft.
Weißt du, wann du das Buch gelesen hast?
Es muss kurz vorher gewesen sein. Also es war in der Schule, glaube ich, und das muss kurz vorher gewesen sein. Und da war das so ganz komisch, ja, weil 1984 natürlich eine Jahreszahl war, die vor einem stand. Aber ich kann mich erinnern, dass ich das damals als viel weiter weg empfunden habe als heute. Also ich fand das damals viel konstruierter und also man musste uns damals viel mehr erklären, warum es dieses Buch braucht.
Ah, verstehe.
Als heute. Mhm. Damals waren natürlich die Bezüge zum Nationalsozialismus noch jünger und auch vielleicht allgegenwärtiger, weil ja noch viele, ne, da gab es auch noch Lehrer, die unter der Zeit gelebt haben. Aber dass das jetzt irgendwie aktuell ist, dass man eine Warnung davor hat, also wir dachten damals wirklich immer, die Welt wird zwangsläufig immer besser. Und das ist ja ein Gefühl, was deine Generation gar nicht hat.
Nee, hat man nicht mehr. Bis zu einem Punkt, in dem man ja wirklich auch das Gefühl hatte, jetzt haben wir alle Freiheiten, die man sich vorstellen kann. Ich meine, ich bin wahnsinnig glücklich, dass ich in einer Zeit groß geworden bin, in der ich eigentlich, ne, wenn es jetzt, du hattest das in deinem Intro angesprochen mit dem Outing, wenn es meinen Beruf nicht gäbe, der mir das relativ lang untersagt hat, quasi, dass ich nicht offen schwul sein kann, bin ich ja in einer Zeit groß geworden, in der ich frei homosexuell schon immer leben konnte. Ne? Mhm. Das heißt, ich hatte alle Freiheiten. Und wir spüren ja gerade, wie einem die Freiheiten wieder genommen werden. Und deswegen ist wahrscheinlich auch das Thema noch aktueller oder bedrückender als zu der Zeit, in der du es gelesen hast, weil wir einfach kurz mal von dem Kuchen abbeißen konnten.
Mhm. Also ich beneide natürlich deine Generation dafür, dass man so in einem Coming-out starten kann. Auf der anderen Seite ist
aber das haben wir auch euch zu verdanken, ne?
Nee, so meinst du
es gar nicht. Also eurer Generation.
Ja, es gibt viele, die dafür viel gemacht haben. Nur es ist natürlich auch trotzdem eine Erfahrung, die ich auch nicht missen möchte, dass es eben ein notwendiger Kampf war und auch immer ist. Ja, dass es halt nicht selbstverständlich ist. Und so schlimm man viele Sachen von früher auch findet, so dankbar bin ich doch dafür, dass es mir bewusst ist, dass es halt nicht selbstverständlich ist und habe und über viele Sachen anders nachdenken kann. Der queere Bezug des Buches ist nicht so offensichtlich, aber natürlich geht es dauernd ja um Freiheiten. Es geht ja dauernd darum, zermürbt zu werden. War das eine Ebene, die du beim Sprechen und beim Vorbereiten auch gespürt hast? Oh, das würde mich ja alles, wenn diese Figur, die ich da spreche, das ist die Hauptfigur, die ist hetero, die begeht Ehebruch, hat damit auch Probleme. Das ist auch eine weitere Sache, die seine Situation verschlimmert, mit dem man ihn auch unter Druck setzt. Aber dieses nicht konform Leben, war der die queere, die schwule Ebene bewusst, als du dich mit dem Stoff nochmal auseinandergesetzt hast?
Ich glaube, das bleibt nicht aus. Also ich meine, wenn man es runterbricht, ist es egal, ob Winston Smith heterosexuell ist oder nicht. Es geht um ein totalitäres Regime, das ganz genau vorgibt, wie die Gesellschaft, wie das Volk zu leben hat. So, wenn man sich das jetzt vorstellt und man sich vorstellt, dass dieses Regime Homosexualität verbietet, ne, dann würden mir alle Freiheiten genommen werden. Das heißt, wenn man sich quasi mit dem Thema Freiheit auseinandersetzt zur Vorbereitung, dann ist das natürlich das Erste, was mir einfällt. Weil mich würde am meisten das betreffen.
Was ich so krass finde, ist, dass Queerness oder homosexuell sein ja im 1984 wechseln die Feindbilder dauernd. Es wird so schön gezeigt, es ist eigentlich egal, wer der Feind ist. Mhm. Die einzige Konstante in allen totalitären Regimen ist immer die Queerfeindlichkeit. Die gibt's überall. Ja, das heißt, egal wo, das sind immer die leichten Gegner, die aufgebaut werden als Gefahr. Das ist mir, als ich mich auf das Gespräch mit dir vorbereitet, nochmal so klar geworden, dass das ja heute, damals hat man über solche Themen fast gar nicht geredet. Heute ist es immer, Trump nutzt es für den Wahlkampf, der hat den ersten Wahlkampf auch mit seiner Transgender-Toiletten-Panikmache mitgewonnen, sagt man. Putin hat sich, bevor er seine ganzen Repressionen gestartet hat, erstmal die Queers als Feind vorgenommen. Du sagst, es ist egal, ob er hetero ist, aber trotz oder schwul ist, aber trotzdem ist das ja nochmal eine ganz andere Ebene. Das heißt, wenn es hart auf hart kommt, stehen Queers ja nochmal ganz anders und vielleicht auch ganz alleine da in so einem totalitären System. Ist das eine Ebene oder hast du dieses Gefühl gar nicht, dass du auf eine andere Weise bedroht sein könntest als ein Hetero, wenn so ein System
doch, auf jeden kommt, Fall. Ja. Nein, was ich gerade meinte mit, das ist erstmal egal, ob Winston hetero ist oder nicht, zur Vorbereitung, weil du meintest, hast du an die queere Ebene gedacht. Natürlich habe ich an die queere Ebene gedacht, weil es geht um Freiheit und was ist mein eigener Bezug? Meine Freiheit könnte aufgegeben werden müssen aufgrund meiner sexuellen Orientierung. So, das meinte ich. Nee, natürlich ist mir schon klar, dass ich Teil der marginalisierten Gruppe bin und einfach bedroht sein würde, wenn die Rechte der Homosexuellen in Deutschland jetzt auch uns wieder genommen werden. Ich meine, das ist ja auch so lustig, weil du hast ja, also lustig ist es auf gar keinen Fall, aber du hast ja die beiden Beispiele, die du genannt hast, sind ja einfach heterosexuelle weiße Cis-Männer, die sich bedroht fühlen von allem, was anders ist.
Ich weiß ja, ob sie sich bedroht fühlen oder ob sie.
Und wir wissen auch nicht, ob sie heterosexuell sind.
Ja, das wissen wir auch nicht.
Aber
wir wissen auch nicht, ob sie sich wirklich bedroht fühlen oder ob sie wirklich einfach nur Angst machen wollen. Das ist ja das noch Schlimmere fast, dass sie gar nicht selber. Also ich weiß gar nicht, ob Putin wirklich was gegen Homosexuelle hat. Ich glaube, das ist wirklich eine Strategie. Das ist einfach die einfache Nummer, das Volk hinter sich zu bringen und um einen Angstgegner, um einen Feind, um ein Feindbild zu bauen, oder? Glaubst du wirklich, dass die Leute Angst haben?
Weiß man nicht. Man kann sich natürlich trotzdem die Frage stellen, warum ist für ihn ein homosexueller Mann ein Feind?
Ja, Orwell konnte das nicht vorhersehen. Deswegen ist das Buch ja so allgemeingültig, weil er halt die Prinzipien, auch die psychologischen Prinzipien der Zermürbung beschreibt. Was ich so krass finde, ist dieser Aspekt der Zermürbung. Und ich möchte mal auf deine Rede im Bundestag kommen, wo ich jetzt eine ganz komische Parallele einfach sich so aufdrängt. Und wo ich auch ein bisschen selber mit überfordert bin, wie ich die sehen soll. Du hast damals, wie gesagt, Auschwitz-Gedenktag, du stehst im Bundestag und du zitierst Rudolf Höss, den Lagerkommandant von Auschwitz, der gesagt hat, ich fasse es mal grob zusammen, es, über die Homosexuellen, also die nach § 175 da waren, es half keine noch so schwere Aufsicht und Arbeit, da sie von ihrem Laster nicht lassen konnten, wussten, dass sie nicht mehr frei wurden. Dieser psychische Druck beschleunigte den physischen Verfall. Bei Verlust des Freundes konnte man den Tod voraussehen. Der Freund bedeutete diesen Naturen in dieser Lage alles. Es kam auch mehrmals vor, dass zwei Freunde gemeinsam in den Tod gingen. Jetzt gibt's ja in 1984 die Szene, wo auch deine Figur total zermürbt wird. Und darf man das spoilern? Ich meine, das Buch kennt eh jeder. Ne?
Ja, die Geschichte kennt
alle. Ja. Und der schafft es nicht, dem zu widerstehen. Der wird gebrochen vor lauter Angst, verrät er seine Liebe und verrät damit auch seine Ideale. Und in dieser krassen Situation siegt das System. Wenn man hört, was Rudolf Höss da sagt, wissen wir auch nicht, warum er sagt, ob es wirklich so war. Das heißt ja, dass Zermürbung so weit funktioniert, dass es aber trotzdem in dieser schlimmen Situation Freunde gab. Das hast du auch in dieser ZDF-Doku. Karl Gorath hat ja auch diese beiden polnischen Freunde gehabt. Ich finde das so bemerkenswert, dass Menschen in dieser Situation das auf die Reihe bekommen haben, diese Freundschaften, eine Solidarität auf die Reihe zu bekommen.
Aber ist es nicht das, was uns am Leben hält?
Sie gingen mit den Freunden in den Tod.
Ich glaube, es geht um den Zusammenhalt von Menschen einer marginalisierten Gruppe, wie ich heute marginalisiert nicht aussprechen kann, den Zusammenhalt einfach in einer Gruppe von Menschen, die zusammenhalten müssen, weil sie zusammen stark sein.
Aber damals gab es ja noch überhaupt keine Community. Damals gab es
anscheinend gab es sie ja doch. Also es gab sie nicht für die Öffentlichkeit, aber es gab ja auf jeden Fall eine Community. Also ne, auch in der Doku, die du angesprochen hast, das war ja auch eine Community, die es da gab von
in
den
Thüringen,
Männern.
Ne, die,
ja genau,
die auch, wo auch die Vermieterin
und es wurde ja ganz war. Und es wurde ja ganz genau, es wurde ja ganz ganz offen gelebt eigentlich. Das war das Erstaunliche.
Wir haben heute auch viele Leute, die nicht so ihre eigene Homosexualität stellen können. Die haben das da gemacht, die haben es geschafft, egal aus welchen schrecklichen Gründen. Und ich finde das sehr berührend und ich finde es einfach auch wichtig,
ganz
dass wir
berührend.
Das wissen, was möglich ist und was es gegeben hat. Und ich finde es so traurig, dass wir so wenig darüber
wissen. Also es gab natürlich schon immer Schwule, es wurde einfach nie darüber geredet, weil natürlich auch nicht darüber geredet werden durfte, ja, weil man einfach nicht homosexuell sein durfte. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, der Paragraph wurde in den 90er Jahren abgeschafft, dass wir frei homosexuell leben können. Jetzt wird darüber geredet. Die Vergangenheit muss aufgearbeitet werden.
Bei George Orwell geht es sehr darum, was für eine Machtsprache hat. Ne? Das ist ja auch gerade seine große Warnung, wo er sagt, mit Sprache kannst du Politik machen, du kannst mit Sprache unterdrücken, du kannst Leute umpolen, du kannst Angst machen. Aber Sprache kann ja auch das Gegenteil. Sprache kann Hoffnung machen, Sprache kann Dinge benennen, Sprache kann sichtbar machen. Und bist du in einem Beruf, der genau das macht? Und fragt sich auch manchmal, warum gerade dieser Teil der Geschichte, dieser Teil der Schwulen, der Queeren, Verfolgten, der in Deutschland wirklich nochmal viel anders, viel schlimmer und viel traditionsreicher schon aus dem Kaiserreich war, warum das nicht Teil von Erzählungen, von Filmen, von Narrativen ist, sind wir da immer noch nicht so weit, dass wir das irgendwo als Geschichte an uns heranlassen? Woran liegt das? Also warum gibt es über alle Bereiche des Nationalsozialismus, Dokus, Filme, wahnsinnig viel, aber wir wissen ganz wenig über diese Opfer und wir kennen die Namen gar nicht von diesen Leuten, die es doch so wichtig wäre zu kennen. Woran liegt das?
Oh, das ist eine schwierige Frage oder schwierig zu beantworten.
Ich glaube, die Amerikaner hätten es geschafft, mit ihren narrativen Möglichkeiten diese Menschen sichtbar zu machen. Ich glaube, die Amerikaner hätten es geschafft, dass man die kennt.
Meinst du?
Ja.
Und woran glaubst du, liegt das?
Weil sie an die Kraft des Narrativs glauben, ja, weil sie an die Kraft glauben, die man mit Geschichten erzählen kann und weil sie sich auch nicht schämen, das emotional zu machen und das Emotionale und das Unterhaltende mit dem Politischen so zu verbinden, dass man da was erfährt, dass man was an sich ranlässt. Ich glaube, wir Deutschen haben da ein bisschen Probleme.
Ich meine, warum hat es so lange gedauert, dass erst letztes Jahr den homosexuell verfolgten Opfern des Nationalsozialismus, dass der Tag denen gewidmet wurde?
Da komme ich aber genau zu der Frage, warum du sagst, du bist in der Zeit groß geworden, wo es diese diese Unterdrückung oder wo es das alles nicht mehr gibt. Vielleicht gibt es das ja doch, vielleicht ist es noch nicht mehr so ausgesprochen, dass die Deutschen doch so ein bisschen verschämt mit der ganzen Sache umgehen und eigentlich nicht so viel darüber
wissen. Naja, auf jeden Fall, weil sonst gäbe es ja auch, also ne, ich, was ich meinte mit den Freiheiten, ich bin in einer Welt groß geworden oder in einer Zeit groß geworden, in denen es den Paragraphen nicht mehr gab. Okay. Es gab also laut Recht durften wir, okay, darf man homosexuell sein. Aber auch auf, wenn es diese Kommentare unter Outings gibt von Menschen, es muss ich nicht wissen, warum muss das immer zum Thema gemacht werden.
Das macht dich nicht so wichtig.
Das unterstreicht, ne, ja genau deine These, dass die Leute denken, das darüber müssen wir doch jetzt nicht reden, wir sind doch irgendwie offen genug. Aber nein, wir sind natürlich nicht offen genug und es muss so lange darüber gesprochen werden, dass bis es kein Thema mehr ist. So, ich hoffe, dass wir irgendwann Outings nicht mehr vornehmen müssen, dass wir nicht mehr irgendwann als junger Mann zu den Eltern gehen muss und sagen, Mama, Papa, ich bin schwul. Aber bis das halt der Fall ist, also bis das in der Gesellschaft angekommen ist, sind solche Outings so wichtig.
Dein Coming Out, hattest du Angst davor?
Nee.
Das wundert mich, das freut mich natürlich. Es gibt, glaube ich, wirklich zwei Sorten Leute. Die einen, die wirklich totale Angst haben und die anderen, die keine Angst haben.
Ich habe mich gefreut.
Woran liegt das, dass du keine Angst hattest?
Naja, also an dem Punkt, an dem ich das Foto gepostet habe, hatte ich keine Angst. Ich hatte nie Angst. Angst ist ein Wort, was ich damit nicht in Verbindung bringen würde. Aber es hat natürlich trotzdem lang gedauert. Ich hätte es ja auch schon einfach Jahre vorher machen können. Mhm. Ne? Aber es ist ja ein eigener Prozess. Das ist ja quasi, irgendwann spürt man, dass es richtig für sich selbst ist. Es ist, wenn man nicht zwangsgeoutet wird vor der Familie, es gibt ja auch irgendwann den Moment, in dem man zu den Eltern geht und sagt, Mama, Papa, ich bin homosexuell. Da muss man aber selbst hinkommen. Und wenn man das, ich finde, dass wenn ein Outing, also Outing bedeutet, also wenn du dich outest vor der Familie zum Beispiel, ja, dann bist du dir selbst so wichtig, dass du sagst, okay, wenn ihr mich jetzt verstoßen würdet, dann ist das okay, weil ich bin stolz auf mich und ich kann nur mit euch zusammenleben, wenn ihr mich liebt, so wie ich bin. Das heißt, ein Outing hat immer was mit Selbstliebe zu tun. Ich konnte das noch nicht vorher in der Gesellschaft veröffentlichen, weil ich einfach selbst wahrscheinlich noch nicht so weit war oder weil ich nicht, vielleicht auch noch nicht den Partner an meiner Seite hatte, mit dem ich das hätte machen können. Und weil ich einfach den Mut und das Standing noch nicht hatte, zu sagen, ey, wenn ihr das jetzt scheiße findet und mich dann in der Branche nicht mehr akzeptiert, dann ist es auch nicht die Branche für mich. Aber an dem Punkt bin ich angekommen.
Ich finde das ganz, ganz berührend, was du gerade sagst, weil das so oft, jetzt sage ich mal, marginalisiert wird, ja, diese Entscheidung, weil so oft gesagt wird, hey, das interessiert doch niemand mehr. Und es war ja auch bei Act Out, wo wir auch noch gleich drüber reden werden, so die Reaktion, hey, die machen sich ja nur wichtig und man braucht das heute gar nicht mehr. Und dass diese Erfahrung, die du gerade beschreibst, oder diesen Weg dahin, was ja eine existenzielle Situation ist, in der ein heterosexueller Jugendlicher nicht ist, nie sich auch nicht vorstellen kann, die etwas ist, wo man wirklich alles auf eine Karte spielen muss und was ein Wahnsinnsmut ist, für die einen mehr, für die anderen weniger, was trotzdem immer, und das erfahre ich selbst, wenn ich viel Lesungen habe oder irgendwas und mit jungen Leuten bei Coming Out rede, das erfahre ich, dass ganz junge Leute heute noch einen Wahnsinnsschiss davor haben, und das dann trotzdem auf die Reihe kriegen und es aber ganz oft eben diesen Respekt davor nicht gibt, sondern dass eben so niedergemacht wird und dass du das jetzt so beschreibst, finde ich so wichtig.
Aber sie haben ja auch Schiss, da nochmal ganz kurz ein Gedanke, sie haben ja auch nur Schiss, weil es immer noch nicht viel stattfindet. Also warum hat das bei mir so lange gedauert? Weil es noch keinen einzigen jungen Schauspieler, es gab Clemens Schick, der sich vor vielen Jahren geoutet hat, aber es gab niemanden, der es vorgelebt hat, dass man offen schwul sein kann und trotzdem noch heterosexuelle Rollen bekommt. Ich hatte diese Person, hätte ich die Person gehabt, dann hätte ich es wahrscheinlich viel früher gemacht. Und auch einfach der Fakt, dass Felix und ich, wir sind dann Dreivierteljahr später hatten wir Premiere in Cannes mit Sissy.
Felix ist mein
Verlobter mittlerweile.
Oh, herzlichen Glückwunsch.
Danke. Und wir sind über den Teppich Hand in Hand gegangen in Cannes. Und es war das erste männliche Paar auf dem Teppich. Und das haben wir natürlich als politisches Statement genutzt. Also wir mussten dieses Statement setzen, ja, weil es einfach dieses Bild jetzt mal endlich geben muss von zwei Männern auf dem Teppich. Aber es gab es bis vor 2021 nicht.
ich versuche in diesem Podcast nicht so privat zu werden, weil man das im Podcast so manchmal ein bisschen schwierig finde, aber trotzdem die Frage mit deinen Eltern, war das unterstützend, war das eine positive Erfahrung?
Ja.
Weil das ist, was ich hier im Podcast immer wieder erfahre, dass das wirklich super wichtig ist, für nicht nur für das Coming Out, sondern auch für das weitere Leben, wie Leute auf das Coming Out blicken. Ich möchte es deswegen betonen, weil viele Eltern ja sagen, dass es nicht so wichtig ist. Die sagen, ich muss doch gar nicht betonen, ob das okay ist und so weiter, weil die wissen es doch, sondern dass man immer wieder betonen muss, wie wichtig dieser Rückhalt der Eltern ist und
dass
sie auch vor allem vor dem Coming Out signalisieren müssen. Und viele Eltern denken tatsächlich, dass man es nicht machen muss, weil es doch eh klar ist, aber das weiß ja dann trotzdem.
Nein, ich meine, und da geht es jetzt ja nicht nur um homosexuelle Menschen und die Liebe der Eltern, ne? Ich meine, die Liebe der Eltern und aus wie gesettelt das Elternhaus ist, aus das man kommt, das gibt einem ja das komplette Fundament fürs Leben, egal ob es jetzt um deine sexuelle Orientierung geht oder um welche Themen auch sonst. Ich habe meine Eltern, die hatten gar, also ich kannte keine einzige queere Person, bis ich bei Mozart war. Ja, es gibt keine homosexuellen Menschen in dem Freundinnenkreis meiner Eltern. Meine Eltern konfrontiert ist jetzt ein ganz schlimmes Wort. Die hatten einfach keinen Bezug zu homosexuellen Menschen, keinen Kontakt. Mhm. Trotzdem haben sie mich immer unterstützt und ich bin meinen Eltern so dankbar für alles, was sie für mich und auch meine beiden Brüder, die Frau und Kinder haben, gemacht haben, weil sie uns einfach mit Liebe großgezogen haben. Und jetzt hatte ich noch einen Gedanken, den ich gerade verloren hatte, der aber wichtig war. Ach ja, genau. Weiß ich wieder. Ich finde es ganz wichtig, ne, weil du sagtest, Eltern müssen unterstützen und einen auch quasi mit auf den Weg geben, so früh wie nur möglich, dass ein Coming-out vollkommen okay wäre. Ich rede ganz viel mit meinem, ich muss nicht mehr ganz viel reden, weil es irgendwie klar ist, aber mit meinen Brüdern, dass die haben Mädchen, dass immer gesagt wird, wenn du irgendwann einen Freund oder eine Freundin mit nach Hause bringst. Weil denen muss einfach von klein auf mitgeteilt werden, dass es egal ist, wen sie später irgendwann mal mit nach Hause bringen. Und da fängt man am besten wirklich an mit Kleinkind. Also im Alter eines Kleinkindes so.
Genau das streiten ganz viele Eltern ab, weil sie sagen, unser Sohn, unsere Tochter weiß doch, wie wir drauf sind und so weiter. Nee, das weiß man nicht. Es ist eine existenzielle Angst. Und, es ist so wenig, es bedarf so wenig, das mal klar auszusprechen. Ich habe mit Leuten zu tun gehabt, wo sich sogar der Bruder schon geoutet hatte. Also wo der Bruder oder die jüngere Schwester dann gesehen hat, dass es kein Problem ist. Und trotzdem sich eingebildet, wenn ich das mache, ist es aber schlimm, weil dann haben die überhaupt keine Heterosexualität. Also, egal, man konstruiert sich so vieles und deswegen finde ich es so ganz wichtig, den Eltern zu sagen, nee, ihr müsst das müsst ihr schon auch noch selber auf die Reihe kriegen, das euren Kindern abzunehmen. Und zumal man ja oft die Signale auch falsch liest. Man beobachtet ja als ungeoutetes Kind die Welt mit ganz anderen Augen und hat Verdacht, oh Gott, wenn meine Eltern das machen, dann sind die vielleicht auch so drauf und so weiter. Dass man das nochmal betont, dass es auch ein Schritt ist, den die Eltern selber machen müssen.
Ganz wichtig, weil also klar, es gibt die Eltern, wenn für die das alles klar ist und alles total fein.
Da auch ausgesprochen werden muss.
Ja? Es muss ausgesprochen werden, weil es gibt ja auch immer noch die Gesellschaft. Ja, das heißt, man wird ja groß und bekommt zwar quasi das mit, was im Elternhaus abgeht, aber man bekommt ja auch alles in der Gesellschaft mit und da gibt es eben noch nicht genug Repräsentation. Deswegen muss es immer wieder von den Eltern betont werden und ausgesprochen werden.
Sehr, sehr gut. Gut, dass du das auch noch betonst. Glaubst du, dass diese existenzielle Erfahrung, die du machen musstest, die du auch überwinden musstest, dass die dir geholfen hat? Für dein späteres Leben? Also, dass das eine Erfahrung ist, die zwar vielleicht schmerzhaft war oder wo man vielleicht ein bisschen Schiss hatte, aber wo du sagst, das ist etwas, was ich mir nicht nehmen lassen möchte?
Naja, auf alle Fälle. Das gibt einem ja so viel Kraft. Und allein schon anzukommen an dem Punkt, dass man sagt, mir ist das jetzt alles egal, was ihr von mir denkt, ich werde glücklich.
Wie alt warst du, als du das gesagt hast?
Du redest jetzt von dem Foto, was ich gepostet habe?
Nee, als du es in der Familie gesagt hast.
Ach so, 18. Genau. Ja, auch damals noch andere Zeiten. Ich wusste, dass ich das nicht noch während der Schulzeit mache. Mhm. Weil ich wollte einfach nicht, dass das in der Schule zum Thema wird.
Nun war dein Coming Out ja wirklich ein Paukenschlag. Wie lange hast du darüber nachgedacht, wie du das machst? Weil du hast es ja wirklich ohne Worte gemacht. Und hast du dir andere Coming Outs vorher angeguckt? Oder wie haben andere Coming Outs im Vorfeld auf dich gewirkt? Waren da so Sachen dabei, wo du sagst, das würde ich anders machen oder so würde ich es gerne machen? Oder war das ganz spontan?
Ich finde, es gibt kein richtig und kein falsch. Alle müssen selbst für sich entscheiden, wie sie das machen.
Ja, du hast doch beobachtet, was vorher passiert
ist. Ja, natürlich. Ne? Es stand für mich außer Frage, dass ich das so klein wie möglich und dann doch so groß mache, ne? Also, beziehungsweise ich wusste ja gar nicht, wie groß das wird. Ich wusste, dass ich auf gar keinen Fall irgendwie ein Exklusivinterview geben möchte, weil ich gar nicht sagen möchte, ja, ich bin schwul. Das fände ich, also es wäre für mich persönlich falsch gewesen. Mhm. Weil ich von einer Gesellschaft träume, in der das kein Thema mehr ist und es diese Betitelung nicht braucht oder diese Aussagen oder diese Definition, diese öffentlichen, habe ich das versucht, natürlich in meinem Instagram-Feed reinzuschleusen. Das war der Gedanke. Es war Felix und mir, es war natürlich auch in Absprache, ne? Es war ganz klar, dass wir das zusammen machen werden. Also klar.
Guck mal, es war der zweite Weihnachtsfeiertag. Das ist der Tag, wo die Leute wirklich Zeit haben. Auf jeden Fall sind es immer Tage, wo auch die Aufmerksamkeit, wo Leute sich auch besonders viel beschäftigen, auch mit, vielleicht mit ihrem Account. War das auch so eine Überlegung dahinter zu sagen? Oder wollt ihr es wirklich verstecken und denken, das ist es mal gesagt? Der Zeitpunkt jetzt zum Beispiel.
Wir haben jetzt nicht daran gedacht, wie viele Menschen nutzen ihr Handy möglichst oft. Ich feiere Weihnachten nicht aus religiösen Gründen. Mhm. Ich feiere Weihnachten, um mit der Familie zusammen zu sein und um die Liebe zu feiern. Mhm. Und deswegen war das für uns sinnbildlich am zweiten Weihnachtsfeiertag Fest der Liebe. Man ist sowieso in Zeiten umgeben von Menschen. Ich war auch bei meiner Familie. Es war irgendwie ganz schön.
Wie war der Moment, als du das dann losgeschickt hattest? Legt man das Handy weg oder legt man es nicht mehr aus der Hand?
Nee, man hat es nicht aus der Hand gelegt. Nee. Und wirklich, ich wusste ja nicht, dass die Leute arbeiten am zweiten Weihnachtstag. 5 Minuten später waren ja alle Artikel online. Und damit habe ich wirklich nicht gerechnet, in keiner Sekunde.
Schreib mal die Stimmung. Ich nehme das ganz
Also die Stimmung, wir haben eine große Zoom-Party gemacht. Okay. Weil es war natürlich klar, was ich vorhin auch in unserem Gespräch meinte, es gab einfach keinen jungen Schauspieler, der das vorher gemacht hat.
Muss man sagen, es war Corona, deswegen Zoom?
Weil Weihnachten, weil alle zu Hause waren, deswegen Zoom.
Okay.
Aber wir waren, glaube ich, also meine engsten Freunde und Freundinnen waren alle mit am Start und wir hatten alle ein Sektglas in der Hand. Und
habt ihr einen Countdown gemacht?
Ja. Ja. Und dann wurde das Foto gepostet und dann haben wir gefeiert.
Was für ein schönes Weihnachten. Du warst dann überrascht, dass dieser Artikel kam?
Nein, ich war einfach überrascht, dass das wirklich in so kurzer Zeit so eine Medienpräsenz bekommt.
Okay. Nun war das ja kurz vor Act Out. Mhm. Ja, das war, also in der Nachsicht kann man sagen, es war die Ouvertüre für Act Out, was du gemacht hast. Warum hast du nicht noch die paar Wochen gewartet und das dann gemeinsam mit den anderen Kolleginnen gemacht? Also Act Out nochmal ganz kurz, das war diese große Aktion der, glaube ich, 180, 185 Schauspielerinnen, die sich gemeinsam geoutet haben, die nicht nur Repräsentanz gefordert haben, dass man sich selber nicht mehr verstecken möchte und dass gerade beim Casting sich da einiges ändern muss. Ich weiß, du warst involviert, du wusstest das auch vorher. Du hättest ja auch sagen können, okay, ich warte, bis die anderen das auch machen.
Ja, ich habe aber meine Entscheidung getroffen, bevor ich den Anruf von Godard Giese bekommen habe, ob ich bei Act Out dabei sein möchte. Es war dann wie so ein Kettenbrief in der Schule, ne? Kennst du queere KollegInnen? Mhm. Weil wir natürlich versuchen wollten, also ich sage jetzt wir, weil ich dann irgendwann ein Teil davon war, aber weil sie versuchen wollten, die Welle so groß wie möglich werden zu lassen. Und am Ende waren wir 185 SchauspielerInnen, das natürlich einfach eine enorme Präsenz bekommen hat und selbst der Hollywood Reporter drüber berichtet, weil es das einfach weltweit noch nicht gegeben hat vorher. Und irgendwann wurde dann auch wohl mein Name gedroppt und Godard hat meine Nummer bekommen und hat mich angerufen und es war ganz doll klar, dass ich dabei sein werde. Und dann habe ich aber auch gesagt, du, pass auf, ich habe mich schon entschieden, es war kurz vor Weihnachten, als er mich angerufen hat, ich habe mich schon entschieden, dass ich das jetzt machen werde. Ich will's dir nur sagen, ne? Ich bin aber trotzdem bei Act Out dabei.
Ich verweise auf die Podcast-Folge der Act-Out-Gründerin, Initiatorin. Das war ja eine bewegende Zeit, weil da ja auch viele Schauspielerinnen, die das auch voneinander gar nicht wussten, miteinander in Kontakt kamen. Wie hast du das erlebt? Also war das aufregend oder war das eher überraschend oder was war so das Gefühl, Teil dieser Geschichte zu sein? Man wusste auch nicht, wie groß das wird. Die haben am Anfang mit sehr viel weniger Leuten
gerechnet. Man wusste nicht, also als ich gefragt wurde, gab es die Anzahl von 185 Personen noch nicht. Wie habe ich das erlebt? Ehrlich gesagt, habe ich das gar nicht so erlebt, weil ich auch mit den meisten Personen gar nicht in Kontakt stehe. Mhm. Deswegen.
Aber wurdest du auch gefragt, kannst du mal den ansprechen oder frag doch mal den?
Naja, es wurde gefragt, kennst du noch Personen, ne? Mhm. Und dann die Personen, die ich aufgezählt habe, die waren sowieso schon dabei.
Okay. Glaubst du, dass dein Coming Out auch ein bisschen geholfen hat im Vorfeld, dass es, wie gesagt, die Ouvertüre gab, oder wurde das mal gespielt?
Mag sein, das kann ich nicht.
Es haben sich ja einige Kollegen auch sehr schwer getan. Die haben ja erst in letzter Sekunde, es gibt ja welche, die noch nicht.
Es gibt ja immer Leute, die immer noch nicht dabei sind. Das ist dann halt so. Du, es kann sein, dass der Post geholfen hat, weil Leute gesehen haben, wie positiv das aufgenommen wurde, weil das wirklich sehr, sehr positiv aufgenommen wurde. Und es wäre ja voll schön, wenn dadurch Leute Kraft bekommen haben.
Das Hauptargument, mit dem auch die Act Out, das Manifest auch zu tun hatte oder überhaupt die ganze Diskussion, war ja die große Angst, die ja auch von älteren schwulen Schauspielern wie Rupert Everett und so weiter auch erzählt worden ist. Also ja, man bekommt danach, oder was auch Maren Krollmann erstmal passiert ist, man bekommt danach erstmal keine guten Hetero-Rollen mehr. Und du hast es auf die Karte gesetzt. Du hast genau das ja auch bewiesen, dass es anders ist. Aber wusstest du da schon von der RTL-Serie? Also hattest du das schon in der Hinterhand zu müssen? Okay. Ja. War das eine Stärkung dafür, sich das zu trauen? Weil du damit ja auch quasi die größte Angst schon quasi hinter dir lassen konntest, weil du quasi das in der Hinterhand hattest?
Bestimmt. Ja.
Wie schön, dass das so zusammenkam, dass das auch Teil der Geschichte ist.
Ja. Ich weiß gerade nicht mehr, wie die Reihenfolge genau war, weil die Castings von Sissy fanden wirklich im Winter 2020 statt. Ich weiß nicht mehr, ob ich die Entscheidung getroffen habe, ich werde das Foto posten und dann habe ich die finale Zusage für Franz bekommen. Mhm. Aber als ich das Foto gepostet habe, wusste ich schon, dass ich Franz spiele, und das war natürlich eine Sicherheit.
Kann es sein, dass das vielleicht etwas anders gelaufen wäre, dass du vielleicht noch etwas länger gedauert hättest, wenn das nicht sicher gewesen wäre oder wenn
Nee. Weil die Entscheidung, das zu tun, die habe ich ja nicht, also das war ja ein längerer Prozess. Mhm. Das war ja in dem Lockdown, Covid, wir alle haben uns wahnsinnig viel mit uns auseinandergesetzt und Dinge. Es war ja einfach die wildesten Zeiten, und wir haben uns einfach die Fragen gestellt, was ist mir wichtig im Leben? So. Mhm. Und das war quasi das Outcome meiner Lockdown-Gedanken. Und das hätte ich auch ohne Franz im Rücken gemacht.
Nun hast du ja auch vor deinem Coming Out schon queere Rollen gespielt. Mein Sohn Helen, und du hast vor allem in der Mitte der Welt die bisexuelle Figur gespielt, in die Phil so schrecklich verliebt war. Du hast schon mal erzählt, klar, du hattest auch da Sorge, die Rolle zu machen, weil du dachtest, ich werde in Interviews dauernd gefragt, ich bin nicht geoutet und irgendwie werde ich da vielleicht in die Ecke gedrängt, so stelle ich mir das vor. Aber abgesehen davon, war dir auch bewusst, dass in dem Alter in so einem Film mitzuspielen natürlich ja ein wandelndes Ding ist, dass man natürlich für ganz viele junge Leute da auch Begehren auslöst, Vorbild auslöst, dass sich ganz viele Leute mit dir identifizieren? Weil das klar ist, so viele Coming-out-Filme gibt es ja nicht in Deutschland.
Nee, es war tatsächlich nicht klar. Und ich habe mich ja ganz lang gesträubt, was du gerade schon meintest, zum Casting zu gehen. Ich wollte, Die Mitte der Welt war vorher schon mein Lieblingsbuch. Eine Einladung zu bekommen für einen Charakter deines Lieblingsbuches, ungefähr ein Jackpot. Und trotzdem wollte ich nicht zum Casting gehen, weil ich Angst hatte vor einem, das war ja noch viel früher, das war 2015. Ja. Ne?
Du warst wie alt?
Du rechnen kann ich jetzt heute Morgen noch
nicht. Oh, ich auch nicht. Oh, schlimm.
Genau, so alt war ich.
So alt.
Naja, es ist jetzt 2014, 10 Jahre, also Anfang 20, 22 ungefähr. Ich weiß nicht mehr, wann wir es genau gedreht haben, wann er rauskam, aber ich war Anfang 20. Es waren einfach noch andere Zeiten. Ich bin ja dann nur zum Casting gegangen, weil das auch zum Glück das Lieblingsbuch meiner Agentin war. Und wir dann gebündelt meinten, nee, die Rolle ist zu toll. Ich wusste nicht, wusste ich auch nicht, wie toll Die Mitte der Welt wird. Mhm. Also wenn du mich nach dem Film, wenn du mich fragst, welche Filme guckst du dir am liebsten an als Zuschauer, dann ist es Die Mitte der Welt. Von allen Filmen, die ich gedreht habe bisher.
Wow. Ist auch ein wunderschöner Film.
Der ist unfassbar schön, und das wusste ich ja vorher nicht. Ja. Dass der so, ne? Also, dass auch Jakob daraus sowas Tolles macht. Ja. Dass der denn, wir waren in Mexiko auf einem queeren Filmfestival. Das ist so berührend gewesen, und das ist so abgefahren, wie viele Nachrichten ich immer noch von der ganzen Welt aus der queeren Community bekomme für Die Mitte der Welt. Und dass das so ein, also ich, man kann ja wirklich schon sagen, dass Die Mitte der Welt in der queeren Filmgeschichte ein Meilenstein ist.
Wie Sommersturm und
das,
Freier Fall. Also es
der
gibt
so
wirklich
wird, zwei, ja. Das wusste ich vorher nicht.
Nun sagst du bekommst ganz viel Resonanz immer noch. Einerseits, weil wahrscheinlich ganz viele Leute sagen, wie wichtig das für sie war. Andererseits wirst du doch auch wahnsinnig viel Liebespost bekommen haben.
Auch das.
Beschreib das mal, wie viel das ist. Was ist das für ein Gefühl? Du warst Anfang 20 und auf einmal bist du da was ja auch ein Sexsymbol, sorry, so ist der Film auch gedreht. Da muss man sich ja nichts vormachen. Der Film zeigt ja auch die Oberfläche und nicht nur die Tiefe des Charakters. Also, wie kommt man damit klar, dann auf einmal so ein Sexsymbol zu sein und begehrt zu werden, geliebt zu werden? Das macht einen stolz wahrscheinlich oder macht es noch ein bisschen Angst?
Nee, stolz. Angst hat es mir nie gemacht. Stolz und das kann ich ganz gut von mir eigentlich trennen. Also da gucke ich mir den Film an und ich sehe mich dann zum Glück nicht selbst.
Das geht?
Ja, das geht. Es ist ein Lernprozess gewesen, aber ich habe ja vor Mitte der Welt schon lange gedreht. Das ging nicht mit meinen ersten Produktionen.
Ja gut, aber es ist ja nochmal eine Produktion, wo du ganz anders dich zeigst, aber auch ganz anders mit deinem Leben. Genau, ne, aber auch ein Thema berührst, was dein eigenes Thema ist.
Ja, es war natürlich ein sehr persönlicher Film. Aber es ist auch einfach ein sehr schöner Charakter. Also nicht schön im Sinne von optisch, sondern es ist ja, obwohl er als Sexsymbol gilt und auch so gezeigt wird, ist es ja ein tiefgründiger Charakter, der einfach auch am Ende nur verloren ist.
War das eine Hilfe, dass Jakob, der Regisseur, schwul war? Oder wie offen habt ihr über das Thema schwul, über deine Homosexualität am Set reden können?
Offen. Also die Presse, die Öffentlichkeit hat 2020 davon erfahren. Ich bin offen schwul, seit ich 18 bin. Und auch am Set. Und auch ich laufe auch mit meinem Freund durch die Stadt Hand in Hand. Ich bin vor allem offen homosexuell gewesen und nicht vor der Öffentlichkeit. Deswegen konnten wir da ganz offen drüber reden.
Und macht das einen Unterschied? Oder glaubst du, es macht einen Unterschied, wenn der Regisseur schwul ist? Ja. Wenn der da, wo machst du das fest?
Also naja, der packt natürlich sein ganzes Herzblut rein. Weil es einfach noch immer noch wenige Filme gibt in der Mediathek der queeren Filme. Und der natürlich alles da reingepackt hat, was ihn berührt und was er in einem Film, wonach er sich sehnt.
Und dann hast du Liebesszenen mit einem vermutlich heterosexuellen Kollegen gemacht, der ja dann wusste, dass du schwul bist. Spielt das irgendeine Rolle? Wird das irgendwie thematisiert? Fragt er dich da was? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Nee.
Da ist man so professionell, dass man einfach weiß, das ist einfach eine
Du, am Ende, also Sexszenen vor der Kamera sind alles sexy, andere als sexy. Es ist ganz doll schön, dass das am Ende sexy aussieht. Es ist so unerotisch, wie etwas nur unerotisch sein kann.
Ich weiß aber gerade, das dann so hinzubekommen, dass es so ist, gibt es da einen Austausch?
Das ist mein Beruf.
Ja, aber gerade wenn du dann eine schwule Sexszene machst, ist es dann nicht auch redet man da mit dem Kollegen drüber, oder fragt er dich schon mal?
Nee, also es ist, und das ist mir wirklich auch ganz wichtig klarzustellen, weil ich hatte ja in die Mitte der Welt eine Sexszene sowohl mit ihm als auch mit Svenja Jung. Ja. Ne? Es macht keinen Unterschied, mit wem ich vor der Kamera da gerade eine Liebesszene habe. Es ist so technisch, das ist egal, ob ich, auf welches Geschlecht ich privat stehe und welches Geschlecht, welche, ob ich einen Jungen oder ein Mädchen vor mir habe.
Gab es damals schon mal sowas wie Intimacy Coach oder so? Gab's das damals? Nee. Aber da hatte so Gott sei Dank einen Regisseur, der das quasi mit abgedeckt hat.
Ja.
Nun kommen wir mal zum Thema Musical.
Ja.
Du hast gestern den Musical-Theaterpreis moderiert, was sehr witzig war, was aber auch sehr beeindruckend war, weil du hast da getanzt, gesungen, du hast gespielt, so eine Parodie auf Musical so ein bisschen. Nun weiß man ja von dir, wenn man sich ein bisschen mit dir beschäftigt, dass du wahnsinniger Musical-Fan bist. Du fliegst nach London, du guckst dir dauernd Sachen an. Du würdest gerne auch mal ein Musical-Star werden, würdest gerne singen können. Und jetzt bist du da von dieser ganzen Branche, wo du das jetzt zum Thema gemacht hast. Du hast quasi so getan, nach dem Motto, ja, ich bewerbe mich bei Ihnen und bitte castet mich für euer nächstes Projekt. Das heißt, es war irgendwie witzig, aber es war ja irgendwie auch ernst. Das hat ja auch eine Fallhöhe. Das kann ja noch schief gehen.
Gestern hätte alles schief gehen können. Ganz schlimm aufgeregt war ich da. Wir haben eindeutig die Überhöhung und Überspitzung vorausgesetzt, damit der ganze Abend überhaupt funktioniert. Weil hätte ich da mich nicht komplett reingeworfen und das überhöht, dann wäre es, glaube ich, sehr cringe geworden. Trotzdem weißt du nicht, wie die Leute im Saal reagieren.
Viele Leute nehmen auch Branchenleute Sachen 1:1.
Genau, du weißt nicht, wie sind sie drauf, verstehen sie die Jokes. Ja. Es gibt immer Leute, du darfst nicht davon ausgehen, dass alle happy da rausgegangen sind. Es mag auch viele Leute gegeben haben, die gar nichts mit dem Abend gestern anfangen konnten.
Ich habe nur Lob gehört. Und ich habe nur das gehört, dass es so kurzweilig war. Und natürlich hat man dir das total angerechnet, dass du natürlich auch deine Liebe zu diesem Genre gezeigt hast. Es gibt ja viele Moderatoren, Moderatorinnen, die sich so ein bisschen distanzieren, die dann ihre Witze da drauf machen. Und du hast das Gegenteil gemacht.
Das ist das, was mein Regisseur mir am Anfang nochmal sagte. Er meinte, Yannick, am Ende kriegst du die Leute, wenn du es emotional machst. Wenn du wirklich denen klar machst, dass du das liebst und dass du wirklich gerne Musical machen möchtest. Mhm. So, wenn du das hinbekommst, dann hast du sie.
Und vor allem, wenn man zeigt, was man kann, das heißt, bevor du überhaupt was gesagt hast, sah man dich tanzen und hat am Anfang gar nicht genau gesehen, ist der jetzt da wirklich mit, ist der jetzt auch einer von diesen Tänzerinnen?
Das war KI.
Ja, wirklich.
Ein Hologramm.
Deepfake. Und dann warst du das. Mhm. Und das heißt, du hast schon mal den Beweis angetreten, bevor du irgendwie erklären musstest, ich würde gerne, dass du es kannst. Warum ist dir ein Musical so wichtig?
Mit Musical verbinde ich einfach so viel, weil das der Grundstein von allem war von mir. Ich habe mit 6 Jahren zum allerersten Mal Cats gesehen und mit 9 stand ich dann selbst auf der Bühne und habe mich in einem Safe Space wiedergefunden, den ich so überhaupt nicht kannte.
Queerer Safe Space so ein bisschen,
absolut,
ne?
Ein queerer Safe Space. Ich wusste wahrscheinlich noch nicht oder wusste über meine sexuelle Orientierung Bescheid, aber auf jeden Fall wusste ich, ich habe mich da ganz doll wohlgefühlt. Und das habe ich gestern auch wieder gespürt. Also jetzt springe ich 15 Jahre, noch länger, jetzt muss ich wieder rechnen, 22 Jahre, ja, also von 9 zu jetzt. Das habe ich aber auch wieder gespürt. Ich habe diese Proben gehabt am Samstag, Sonntag mit den Tänzern und Tänzerinnen und ich war einfach umgeben von so talentierten Menschen, die ich alle so angehimmelt habe, weil ich vom Tanztalent ganz doll beeindruckt bin. Und das war eine Energie, die da um mich herum zu spüren war. Das war unfassbar und da habe ich wieder gespürt, ich muss da irgendwann noch mal längere Zeit sein, weil ich mich einfach so wahnsinnig wohlfühle innerhalb dieser Gruppe Menschen.
Du hast in dem Buch über queere Musicals von Kevin Clark hast du gesagt, ich möchte nichts mehr können als singen, das ist mein Wunsch, den ich auch weiterhin träume. Und hast immer gesagt, ich mache alles außer singen und dann dachte ich, ja, er wird natürlich nicht singen. Es wird irgendeinen Joke geben, mit dem du das dann irgendwo nicht musst.
Jetzt habe ich gesungen.
Du hast gesungen.
Jetzt habe ich gesungen.
War das nochmal extra Schiss?
Gut.
Ja. Ja, es war doch gut, oder?
Wahnsinnig gut war das.
Nein, es war doch gut.
Ja, ich hatte extra Schiss. Aber pass auf, ich habe ja, das muss man dazu sagen, ne? Ich habe ich habe keinen Gesangsunterricht genommen. Ich habe mit 15 Jahren, ich war noch niemals in New York, in Hamburg gespielt. Der Song ist aber bitte mit, aber mit 66 Jahren.
Genau.
Das ist jetzt kein wirklich schwieriger Song zu singen. Das kann wirklich gefühlt wirklich jeder oder jede. Und der Joke war ja, dass ich die Original-Choreo mit diesem wirklich komischen Kostüm, also ich hatte das Kostüm nicht an, aber ich habe eine trashy Sonnenbrille und Cap getragen, nochmal nachtanze.
Es war also ein bisschen Musical-Historie, es war auch deine eigene Historie.
Es war auf jeden Fall ganz doll klar, dass ich da jetzt keine krasse Ballade hinbrette.
Trotzdem meinst du das ja ernst, dass du gerne irgendwann mal in einem Musical mitspielen? Vollkommen. Also du hast ja schon, wie gesagt, mehrmals, aber noch nicht richtig gesungen. Das heißt, da saßen ja wirklich gestern alle Leute, die das dann bewerten.
Ja.
Das war
mir bewusst. Und das war wirklich mein allererster Gedanke.
Musstest du überzeugt werden, dass du auch singst, oder war das von Anfang an klar, dass du sagst, du machst es aber
nicht so? Nee, ich musste nicht überzeugt werden, aber das Konzept war von Anfang an, ich nutze den Abend, um mich zu bewerben. Da gab es mehrere Versionen zwischendrin. Es gab auch Versionen,
die nicht... Das war so der Running Gag, ne? Du hast die ganze Zeit, und das immer wieder, das war quasi der Running Gag.
Ich habe einfach so richtig nervig den ganzen Abend gesagt, dass ich Jobs haben möchte.
Genau.
Und es war aber, am Anfang stand es noch nicht fest, dass ich singe. Genau, es gab noch ganz andere Ideen, aber am Ende eine
Gab es denn tatsächlich gestern Produzentinnen, die zu dir sagten, hey...
Ich habe heute Morgen Visitenkarten aus meiner Hosentasche gefischt.
Aha.
Die muss ich mir gleich mal angucken.
Wow.
Und ich muss meine Agentin anrufen, ob sie E-Mails bekommen hat.
Es ist doch schön, wenn die Überhöhung dann dazu führt, dass man auf der Ebene landet, auf der man hin will, oder?
Ja. Wenn es fruchtet, ja.
Okay, du hast gesagt, Musical, das war damals der Safe Space, das ist Kindeserinnerung. Ich habe übrigens gestern Felix Martin danach noch getroffen, der dann Mozart, der dann, ja. Du warst der junge Mozart, er war der ältere Mozart. Der
nee, erzählt, er war der Bösewicht.
Er war der Böse, genau. Da war das Bild gestern angesprochen und hat erzählt, was für eine Leidenschaft du damals schon dabei warst. Das ist doch auch schön, dass das dann so alles zusammenkommt, dass das irgendwie alles zusammenpasst auf einmal, dass die Sachen, die man sich so vorgenommen hat, die man als Kind gemacht hat, die vielen Leuten ja peinlich sind, dass man die dann doch so einreihen kann, oder? War das gestern auch so ein Abend, wo das so passiert ist, nach dem Motto, hey, ich habe schon das instinktiv richtig gemacht damals? Ich bin froh, dass die Sachen, die ich mit 9 gemacht habe, irgendwie nicht öffentlich sind, oder das macht als Kind ja auch viel.
Ich bin einfach froh, es hätte auch anders laufen können. Es hätte auch sein können, dass meine Eltern nicht mit mir zu diesem Casting gegangen wären, weil es einfach ein fremdes Terrain war damals. Mhm. Ich bin einfach wahnsinnig froh, dass ich meine Leidenschaft entdeckt habe in so jungen Jahren und daraus die Chance bekommen habe, dass sich ein Beruf daraus entwickelt. Mhm. Und ich auch in meiner Jugend nie wirklich überlegen musste, was ich später machen möchte, weil ich das einfach schon immer wusste.
Ist Musical, auch abgesehen davon, dass es ein Queer Space war, auch inhaltlich irgendwie so eine Art queere Utopie? Also es geht ja meistens der Traum von der besseren Welt, der Ausbruch aus den Verhältnissen. Du sagst, einer deiner Songs, die du am liebsten hörst, ist Ich gehöre noch mehr von Elisabeth, was ja auch Vorbereitung, oder nicht, das hat ja zumindest bei Sissi geholfen, dich vorzubereiten. Das sind ja auch so Selbstempowerment-Hymnen.
Ja, ja.
Ist das auch hat das eine queere Facette für dich, oder hat das was mit so einer Selbstbestärkung zu tun, mit dem, was du eben auch erzählt hast über Coming Out? Ich bin mir selber so wichtig.
Auf jeden Fall, zum Teil, ja. Trotzdem möchte ich nochmal klarstellen, dass Musical nicht gleich queer ist, ne? Also, es ist natürlich ein Safe Space. Es gibt viele Tänzer und Tänzerinnen und
noch selbst Billy Elliot ist ja
Menschen
nicht
auf der Bühne, die queer sind. Aber es ist ja nicht so, dass alles an Musical queer ist.
Im Gegenteil, es ist sehr heteronormativ. Aber trotzdem, diese Frauenhymnen, also die oft gar nicht also inhaltlich ist es oft nicht queer, aber es gibt viele Codes, die natürlich dazu führen, dass viele schwule Männer sich da sehr gesehen fühlen.
Ja.
Und in diesen Hymnen. Das siehst du aber auch so.
Natürlich.
Ja. Und Billy Elliot, sagst du, ist dein Lieblingsmusical? Was verbindet dich mit Billy Elliot? Es gibt diesen Film, diese Arbeiterfamilie mit diesem Kind, was so gut tanzen kann, wo übrigens nie erzählt wird, dass der irgendwie schwul sein könnte, aber wo trotzdem der eben nicht heteronormativ aufwächst. Was verbindet dich mit Billy Elliot, mit dem Musical? Ich finde es auch eines der schönsten Musicals, die es gibt. Was ist dein Bezug, oder wo ähnelt dir die Rolle, oder ist das auch ein bisschen was, wo du dich siehst oder wo du dich eher nicht siehst?
Ganz doll, worin ich mich sehe in dieser Figur. Also ich habe Billy Elliot damals im Kino geguckt, ich glaube als 9- oder 10-jähriger, 10-jähriger Junge, weil der kam 2000 oder 2001 raus, also zeitgleich zu Mozart, und war quasi so alt wie Billy in dem Film. Nee, Billy ist ein bisschen älter als ich damals gewesen, aber trotzdem, ich komme auch aus einer Arbeiterfamilie. Ich habe nicht Fußball gespielt wie meine Brüder und alle Leute um mich herum, sondern ich habe getanzt. Das heißt, ich habe so viele Gemeinsamkeiten mit Billy Elliot. Der Unterschied ist, dass meine Familie mich unterstützt hat und ich das niemals nicht machen durfte. Aber ansonsten war ich Billy Elliot. Und das hat dazu geführt, dass das einfach der Film mit der stärksten Identifikationsfläche für mich ist. Und der Regisseur Stephen Daldry hat auch das Musical inszeniert, weshalb ich es auch so gelungen finde, weil es die Stimmung, die der Film entstehen lässt, die findet man auf jeden Fall wieder im Theaterraum, wenn man sich das Stück anguckt.
Ich finde es einer der wenigen Fälle, wo ein hervorragender Film eine noch hervorragendere Musical-Version bekommt. Das ist, glaube ich, kenne ich so nicht, dass man denkt, das kann ja eigentlich nicht so toll sein wie der Film, und dann könnte man raus sagen, wie kann das denn so toll sein? Ist auch ein Zeichen dafür, dass Musical eigentlich mehr kann, als man in Deutschland vom Musical erwartet. Dass es tatsächlich gesellschaftspolitische Themen ausdrücken kann. Und hast du die Hoffnung, dass das, oder glaubst du daran, dass es in deutschen Musical auch gelingen wird in Zukunft mehr?
Also es
ist eben nicht nur, klar, wir lieben Unterhaltung, wir lieben natürlich den großen Auftritt, aber dass da wirklich ein bisschen mehr drin ist, was in Amerika und in England ja auch tatsächlich so gemacht wird.
Da ist es, ich glaube, das fängt in der Gesellschaft an. Es fängt hier an, dass Musical als leichtes Entertainment-Programm angesehen wird und nicht als Kunstform.
Und nicht die Möglichkeiten verstanden werden, die das Genre hat.
Es gibt tolle Leute, es gibt auch tolle Stücke, die dann vor allem es gibt auch in den großen Häusern tolle Stücke, ne, das will ich nicht sagen, aber die in den kleinen Häusern gezeigt werden. Aber das Verständnis von Musical als wirklich reine Kunstform, wie es in London oder am Broadway existiert, das haben wir hier bei uns nicht.
Wie schön, dass wir das auch nochmal hier deutlich zum Ausdruck bringen konnten. So, wir sind am Ende des Podcasts und es gibt diese kleine Tradition, dass ich meine Gäste immer fragen, welchen der Gäste, die schon mal hier waren, die sie aber nicht kennen, den gerne mal kennenlernen würden. Und wer wäre das? Hast du dir da mal Gedanken drüber gemacht?
Ja. Punkt. Nein, ich bin die Liste durchgegangen. Pass auf, wir haben ja vorhin darüber geredet, dass ich in einer Zeit groß geworden bin, in der ich frei homosexuell leben kann, ne, schon immer. Es gibt keine Paragraphen mehr, die das verbieten. Es gibt viele Leute, die auf die Straßen gegangen sind und für die Rechte gekämpft haben, die ich jetzt nutzen kann. In deiner Liste habe ich Ralf König gefunden. Und Ralf König, ich hatte mich mit ihm mal beschäftigt, weil ich mich beschäftigt hatte mit dem Homolulu-Festival, was Ende der 70er Jahre in Frankfurt stattgefunden hat.
Genau, darüber redet ihr auch im Podcast, genau, ja?
Genau, das Festival, was quasi auch so als Grundstein der queeren Rechte in Deutschland gilt. Und mit ihm würde ich mich gerne zusammensetzen und ihm einfach Fragen stellen zu seiner Jugend, jungen Erwachsenen, Alter, wie es ist als schwuler Mann in Deutschland, auch all das Leid mitbekommen zu haben, was noch existierte.
Wow. Ja, ich finde es immer toll, wenn über Generationen die Community das ermöglicht und das Interesse von beiden Seiten da ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Interesse andersrum auch da ist. Ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Welche Hauptrolle im Musical möchtest du denn gerne singen?
Oh, das wurde ich gestern so oft gefragt. Das ist so eine schwierige Frage, weil ich es wirklich nicht beantworten kann.
Okay, vielleicht wird es ja noch für dich geschrieben. Das wäre noch schöner. Vielen Dank, dass du hier warst. Wenn ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, macht das bitte. Vielen Dank, hört nächstes Mal wieder rein. Danke, Yannick.
Ich danke dir.